Eines Morgens steht eine junge Frau völlig aufgelöst in der Baker Street. Ihr Verlobter ist am Tag ihrer Hochzeit einfach verschwunden, ohne einen Brief, Abschied oder einer Spur. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Hinter all den netten Worten und süßen Gesten steckt etwas, das weit über eine gebrochene Liebe hinausgeht. Denn es geht um Vertrauen, Täuschung und wie leicht man sich blenden lässt, wenn Gefühle im Spiel sind. Also, seid ihr bereit? Los geht's, die falsche Identität. Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Es war an einem dieser stillen Herbstmorgen in London, als ich mich wieder einmal in der Baker Street einfand. Die Sonne schien matt durch die verschleierte Luft und die Straßen wirkten ruhig, fast schläfrig. Mein Freund Sherlock Holmes saß in seinem gewohnten Sessel, die Beine lässig ausgestreckt, und blies bedächtig Rauchkringel an die Zimmerdecke. Seine nachlässige Kleidung und die trägen Bewegungen hätten einen Fremden glauben lassen. Er sei müßig. Doch ich wusste, dass hinter dieser Gelassenheit stets ein wachsamer Geist arbeitete. Ich selbst hatte die Zeitung vor mir, ließ den Blick über die Schlagzeilen wandern und versank tiefer in meine Gedanken, als es sonst meine Art war. Rückblickend erscheint mir diese Stunde der Ruhe nur wie ein trügerisches Vorzeichen. Denn schon bald sollte sich zeigen, dass das, was so gewöhnlich begann, alles andere als alltäglich enden würde.
Das Leben ist unendlich viel seltsamer, Watson, als alles, was der menschliche Geist erfinden könnte. Es scheint, das Publikum liebt das Übertriebene und Romantische, nicht wahr? Weil ihnen das Gewöhnliche zu banal erscheint. Aber glauben Sie mir, gerade darin liegt oft das wirklich Außergewöhnliche. Werfen Sie doch einen Blick in die Zeitung. Fällt Ihnen etwas auf?
Hier ein paar politische Affären, ein Kunstraub in Kensington, doch nichts, was die Aufmerksamkeit eines Mannes wie Sie verdienen würde.
Und doch, Watson, steckt die wahre Dramatik selten in den Schlagzeilen. Die seltsamsten Fälle beginnen oft als unscheinbare Notiz, irgendwo im Gesellschaftsteil.
Ich wollte gerade antworten, da erhob sich Holmes aus seinem Sessel. Er trat ans Fenster, schob den schweren Vorhang leicht beiseite und blickte hinaus auf die graue Londoner Straße. Als ich neben ihn trat, fiel mein Blick auf eine Dame am gegenüberliegenden Bürgersteig. Sie stand da, unschlüssig, fast wie festgehalten zwischen Vorwärtsgehen und Umkehren. Ihre Haltung verriet Zögern, ihre Augen irrten rastlos zu unseren Fenstern hinauf, als müsse sie einen Entschluss fassen, der ihr schwerer fiel, je länger sie wartete. Ihre Finger nestelten nervös an den Knöpfen ihrer Handschuhe, ein stummer Ausdruck der Unruhe, die sie innerlich verzehrte.
Sehen Sie sie, Watson? Jede Geste verrät Unentschlossenheit. Ein innerer Kampf treibt sie hierher, doch die Angst hält sie zurück.
Eine neue Klientin?
Ohne Zweifel. Und ich wage zu behaupten, ihr Anliegen wird höchst interessant sein.
Kaum hatte Holmes diese Worte gesprochen, da erklang ein leises Klopfen an der Tür.
Herein.
Die Tür öffnete sich und eine junge Frau trat ein, unsicher, beinahe zögerlich. Sie war von kräftiger Statur, ihr Gesicht wirkte sanft und gutmütig. Doch in ihren Augen lag ein flackernder Kampf zwischen Nervosität und Entschlossenheit. Holmes musterte sie mit einem einzigen Blick, so durchdringend, dass es schien, als könne er ihre ganze Geschichte bereits lesen.
Nehmen Sie doch Platz, Miss.
Sutherland, Mary Sutherland. Ich hoffe, dass Sie mir helfen können, Mr. Holmes. Ich bin in großer Sorge.
Berichten Sie mir von Anfang an, Miss Sutherland. Und lassen Sie bitte nichts aus. Jedes Detail kann wichtig sein. Dies ist mein Freund Dr. Watson. Sie können ihm genauso offen berichten wie mir.
Miss Sutherland nickte zögerlich, als müsse sie sich selbst erst Mut zusprechen. Dann holte sie tief Luft und begann zu erzählen.
Es geht um meinen Verlobten, Mr. Hosmer Angel. Er ist verschwunden. Einfach spurlos verschwunden. Und ich weiß nicht, was ich tun soll.
Als sie von ihrem Verlobten sprach, bemerkte ich, wie sich ihre Stimme veränderte. Ein Zittern lag darin, ein Gemisch aus Hoffnung und Verzweiflung. Sie klammerte sich an diesen Namen, als sei er ein letzter Halt.
Fangen Sie bitte von vorn an. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?
Am Morgen unserer Hochzeit, Mr. Holmes. Er ließ mich vor der Kirche stehen und war nirgends zu finden. Seitdem habe ich kein Wort von ihm gehört.
Die Erinnerung schien ihr noch immer schwer auf der Brust zu liegen. Ich konnte sehen, wie ihre Hände im Schoß zitterten, während sie erzählte, wie sie vor der Kirche gewartet hatte. Kein Bräutigam, kein Abschied, nur das kalte Gefühl, betrogen worden zu sein.
Vor der Kirche? Und er ist seitdem spurlos verschwunden?
Ja, genau so war es. Alles schien normal. Wir waren verlobt. Wir liebten uns. Und dann kam er nicht. Ich wartete und wartete, doch er tauchte nicht auf.
Sehr ungewöhnlich. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie, Miss Sutherland. Beginnen wir mit Ihrem Vater.
Mein Vater war ein erfolgreicher Klempner in der Tottenham Court Road. Nach seinem Tod hinterließ er mir eine kleine Rente von 100 Pfund jährlich. Die verwaltet meine Mutter und sie gibt mir nur wenig davon. Bald darauf heiratete sie wieder, meinen jetzigen Stiefvater, Mr. James Windybank. Er ist jünger als sie.
Während sie von ihrer Familie sprach, fiel mir auf, wie oft sie die Augen niederschlug, besonders wenn sie den Namen ihres Stiefvaters erwähnte. Es war, als läge ein Schatten über diesem Mann, einer, der auch in Marys Stimme nachhallte.
Ein jüngerer Mann also? Und womit verdient er sein Geld?
Er ist Angestellter in einer Weinfirma. Oft reist er nach Frankreich. Wenn er fort ist, ist meine Mutter wieder freundlich und nachgiebig zu mir. Doch, sobald er zurückkehrt, richtet sie sich ganz nach ihm.
Ich nehme an, Ihr Stiefvater ist nicht gerade erfreut, wenn Sie sich mit jungen Männern treffen.
Oh nein, Sir. Er verbietet es regelrecht. Er sagt, es sei nicht passend, dass ich allein ausgehe. Ich solle das Haus nur verlassen, wenn es unbedingt nötig sei.
Und wie haben Sie Mr. Hosmer Angel kennengelernt?
Es war ein Ball, veranstaltet von der Gasbeleuchtungsfirma, bei der wir Kunde waren. Mein Stiefvater war damals in Frankreich und meine Mutter ließ mich hingehen. Und dort sah ich Hosmer zum ersten Mal. Er war so freundlich, so sanft. Wir verstanden uns gleich. Danach schrieben wir viele Briefe. Nur musste ich meine Antworten immer über meine Mutter schicken.
Ich spürte, wie sich in mir ein wachsendes Unbehagen regte. Holmes hörte zu und ich wusste, in seinem Kopf begannen sich die Puzzleteile längst zu ordnen.
Er wollte also nicht, dass jemand anderes Ihre Briefe sieht?
Ja, genau, Mr. Holmes. Wir trafen uns nur, wenn mein Stiefvater nicht im Hause war. Hosmer war sehr vorsichtig, sprach leise, war immer in Eile und wollte nie, dass wir öffentlich gesehen wurden. Doch er sagte mir oft, ich müsse ihm treu bleiben, egal was passiere.
Und trotzdem haben Sie ihn heimlich getroffen?
Ja, aber immer sehr heimlich. Er meinte, mein Stiefvater dürfe auf keinen Fall etwas davon wissen. Warum das so wichtig war, habe ich allerdings nie verstanden.
Und was hielten Ihre Mutter und Ihr Stiefvater von dieser Verlobung?
Mein Stiefvater wollte nichts davon wissen. Er war jedes Mal ungehalten, wenn ich Hosmer erwähnte. Und meine Mutter schwieg. Aber ich spürte, dass sie besorgt war.
Als Miss Sutherland ihre Erzählung beendet hatte, senkte sich für einen Augenblick eine fast greifbare Stille über das Zimmer. Nur das leise Knistern des Kamins durchbrach die Ruhe. Holmes saß reglos in seinem Sessel, die Fingerspitzen aneinandergelegt, den Blick unbeweglich auf unsere Besucherin gerichtet. Ich erkannte dieses Schweigen. Er hatte mehr aufgenommen, als sie selbst preisgegeben hatte. Und in seinem Inneren begannen sich die Gedanken bereits mit gewohnter Präzision zu ordnen.
Miss Sutherland, Sie haben mir sehr wertvolle Informationen gegeben. Seien Sie gewiss, ich werde diesen Fall klären. Doch zuvor muss ich Ihnen noch einige Fragen stellen.
Miss Sutherland, die nervös auf ihrem Stuhl saß, schien fast zu spüren, wie sich die Atmosphäre im Raum verdichtete. Sie rang noch immer mit ihren Gefühlen, als Holmes sie eindringlich musterte, als würde er nicht nur auf das hören, was sie sagte, sondern auch auf das, was sie verschwieg.
Sie sagten, Ihr Verlobter habe darauf bestanden, dass nur Sie ihm schreiben?
Ja, Mr. Holmes. Er wollte nicht, dass jemand wusste, wo er war.
Holmes nahm den Brief und hielt ihn an die Lampe. Er musterte ihn aufmerksam, drehte ihn um und fuhr mit den Fingern langsam über das Papier. Ich wusste in diesem Moment, dass er nicht nur die Worte las, sondern auch das Material, die Spuren, jedes noch so kleine Detail.
Er trug immer eine dunkle Brille, einen dichten Bart, sprach mit sehr sanfter Stimme. Er hasste es, aufzufallen.
Holmes schloss für einen Moment die Augen, als würde er sich die Ereignisse in Gedanken ordnen. Etwas hatte sich in seinem Verstand gefügt, doch er sagte nichts. Nur die Stille des Zimmers schien seine Gedanken zu spiegeln.
Miss Sutherland, ich denke, es gibt eine Erklärung für all das. Doch bevor ich voreilige Schlüsse ziehe, benötige ich noch etwas Zeit.
Miss Sutherland wirkte erleichtert. Und doch lag ein Rest von Ratlosigkeit in ihrem Blick, als sie den Raum verließ. Nachdem sie gegangen war, drehte ich mich zu Holmes um.
Sie wissen bereits, worum es hier geht, nicht wahr, Holmes?
Mein lieber Watson, es gibt Fälle, die so schlicht sind, dass man sie fast als Beleidigung des eigenen Verstandes empfindet. Doch sie besitzen eine gewisse Tragik. Und das ist es, was diesen Fall so bemerkenswert macht.
Holmes hatte seine Nachforschungen abgeschlossen. Aus allen Spuren hatte sich ein Bild gefügt. Und ein Name war dabei immer wieder aufgetaucht. Am nächsten Tag folgte James Windibank unserer Einladung. Als er die Tür durchschritt, empfing ihn Holmes mit einem Blick, tiefgründiger als jedes Wort. Ein Blick, der mehr verriet, als Windibank ahnte.
Guten Tag, Mr. Windibank. Bitte nehmen Sie Platz.
Ich habe Ihren Brief erhalten, Mr. Holmes. Aber ich weiß nicht, weshalb ich hier bin. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich Ihre Aufmerksamkeit verdient habe.
Oh, ich denke doch. Es geht um Miss Mary Sutherland und einen gewissen Mr. Hosmer Angel. Einen Mann, der merkwürdigerweise immer dann auftauchte, wenn Sie, Mr. Windibank, gerade in Frankreich weilten.
Ich habe mit dieser Sache nichts zu tun.
Ah ja, wirklich? Und doch sind Sie der Einzige, der von Ihrer Verlobung hätte profitieren können.
Ich verstehe nicht, was Sie meinen.
Lassen Sie es mich für Sie zusammenfassen, Mr. Windibank. Miss Sutherland besitzt eine jährliche Rente von 100 Pfund. Würde sie heiraten, wäre sie unabhängig. Und dann tritt ein Mann auf, mit dunkler Brille, Bart, flüsternder Stimme und einer auffälligen Vorliebe für Schreibmaschinen.
Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung.
Ist es das, Mr. Windibank? Dann beantworten Sie mir folgende Frage. Warum hat er Sie nie zu sich eingeladen? Und warum verschwand er ausgerechnet am Hochzeitstag?
Das sind doch nur Zufälle.
Zufälle? Nein, Sir, ganz und gar nicht. Ihre Abwesenheit während jeder Begegnung war kein Zufall. Sie haben dafür gesorgt, dass die beiden Männer, wenn wir es so nennen wollen, niemals gleichzeitig existieren konnten.
Das beweist nichts.
Im Gegenteil, Mr. Windibank. Die Briefe, die Miss Sutherland erhielt, sind mit derselben Schreibmaschine geschrieben wie ihre eigenen. Dieselben Abstände. Dieselbe feine Abweichung bei einzelnen Buchstaben. Eine brillante Maskerade, wäre sie nicht so abscheulich.
Sie haben nichts gegen mich in der Hand.
Oh, aber das habe ich. Die Schrift verrät Sie eindeutig. Sie sind Hosmer Angel.
Ein schweres Schweigen erfüllte den Raum. Windibank erbleichte. Er öffnete den Mund, doch keine Worte kamen über seine Lippen.
Sie haben sich als den idealen Liebhaber ausgegeben, nur um Mary am Altar stehen zu lassen. Ein perfider, grausamer Trick. Allein mit dem Ziel, ihr Erbe unter ihrer Kontrolle zu behalten.
Das war nur ein Scherz, ein harmloser Streich.
Ein Streich? Sie nennen es einen Streich, eine Frau glauben zu lassen, dass sie den Mann ihrer Träume heiratet, nur um sie in der größten Demütigung stehen zu lassen? Nein, Sir, das ist niederträchtig.
Ich habe nichts weiter zu sagen. Sie können mich nicht belangen.
Gehen Sie, Sir, aber hören Sie mir gut zu. Wenn ich Sie jemals wieder bei einer solchen Täuschung ertappe, werde ich persönlich dafür sorgen, dass Sie Ihrer gerechten Strafe nicht entgehen.
Windibank eilte zur Tür und verließ das Haus. Holmes saß noch immer regungslos im Sessel, eine Mischung aus Zufriedenheit und Verachtung auf seinem Gesicht. Der Fall war damit gelöst, und doch blieb ein Gefühl von Unbehagen.
Sie können ihn wirklich nicht belangen?
Nein, Watson, das Gesetz kann ihn nicht fassen. Doch manchmal reicht es aus, einem Mann seine eigene Schande bewusst zu machen.
Die Tür fiel ins Schloss. und mit Windybank verschwand die gespannte Härte, die eben noch im Raum gelegen hatte. Zurück blieb Stille. Nur das leise Ticken der Standuhr und das gedämpfte Knistern des Kamins erfüllten das Zimmer. Holmes lehnte sich zurück, die Fingerspitzen aneinandergelegt. Und auf seinen Lippen lag ein kaum wahrnehmbares, beinahe spöttisches Lächeln.
Holmes, dieser Fall war in seiner Abscheulichkeit wirklich außergewöhnlich. Doch sagen Sie mir, wann genau waren Sie sich sicher, dass Windybank selbst Hosmer Angel war?
Mein lieber Watson, es gab mehrere Hinweise. Zum einen die Schreibmaschine. Eine Handschrift kann variieren, aber eine Maschine druckt stets im gleichen Muster. Als ich den Brief von Hosmer Angel untersuchte, war mir sofort klar, er war auf derselben Maschine geschrieben wie ein Schreiben von Windybank.
Holmes sprach mit ruhiger Sicherheit, während er den Brief noch einmal betrachtete. Ich erinnerte mich an das Schreiben, in dem er einen Termin vereinbart hatte. Und ich erkannte den gleichen maschinellen Stil, dieselben Abstände und dieselben winzigen Abweichungen.
Es war offensichtlich, dass beide Briefe von derselben Quelle stammten. Er hatte es sehr geschickt angestellt, doch die Maschine verriet ihn.
Und dann war da noch seine Stimme. Holmes, fiel Ihnen auch dabei etwas auf?
Ganz genau. Hosmer Angel sprach stets gedämpft, weil Windybank fürchtete, erkannt zu werden. Er ließ sich nur über die Mutter kontaktieren, bestand auf Heimlichkeit und forderte Treue um jeden Preis. Ungewöhnlich für einen Liebenden, aber vollkommen logisch für einen Betrüger.
Holmes zündete seine Pfeife an, blies eine langsame Rauchwolke in die Luft und fuhr mit gewohnter Ruhe fort.
Der Schlüssel der Erkenntnis lag in seiner Abwesenheit, Watson. Immer wenn er nach Frankreich reiste, tauchte Hosmer Angel auf. Die beiden konnten nie gleichzeitig existieren, weil sie eine und dieselbe Person waren. Windybank wusste, dass Mary sanft und treu war. Somit erschuf er den perfekten tragischen Liebhaber, um sie von jedem anderen Bewerber fernzuhalten.
Es war also nie seine Absicht, sie zu heiraten.
Natürlich nicht. Sein Ziel war, dass sie sich für immer an Hosmer Angel gebunden fühlte, an einen Geist, der in ihrem Herzen weiterleben sollte. So würde sie niemals einen anderen Mann wählen, und er könnte weiterhin über ihr Erbe verfügen. Ein abstoßender Plan, doch raffiniert genug, dass man ihn beinahe bewundern könnte.
Und doch, das Gesetz kann nichts gegen ihn unternehmen.
Leider nein, Watson. Moralisch ist er ein Schuft ersten Ranges. Juristisch jedoch hat er keine strafbare Handlung begangen. Es ist nicht illegal, sich eine falsche Identität zu geben, und kein Gesetz verbietet es, das Herz einer Frau zu brechen. Doch wissen Sie, Watson, es gibt eine Gerechtigkeit, die über dem Gesetz steht. Die Schande. Ein Mann wie Windybank wird nie glücklich sein. Denn nichts ist gefährlicher für einen Feigling, als das Wissen, dass seine Täuschung aufgedeckt wurde.
Und Mary Sutherland, was wird aus ihr?
Sie wird warten. Sie wird hoffen. Und irgendwann wird sie erkennen, dass es besser ist, zu vergessen, als an einem Geist festzuhalten. Das bleibt zu hoffen.
So endete der Fall der falschen Identität. Kein Mord, kein Verbrechen im juristischen Sinn und doch eine der grausamsten Täuschungen, die mir je begegnet sind. Denn es sind nicht immer Blut und Gewalt, die die tiefsten Wunden hinterlassen. Manchmal genügt schon ein gebrochenes Herz. Und doch glaube ich, dass selbst aus Schmerz eine stille Stärke erwachsen kann. Eine Hoffnung darauf, dass neue Wege sich öffnen, dort, wo das alte Leben unwiderruflich zerbrochen ist.
Sag mal, wusstest du eigentlich, dass die Geschichte schon 1891 im The Strand Magazine rauskam? Das war damals kein Käseblatt, sondern eine richtig beliebte Monatszeitung. Mit Geschichten, Bildern und allem drum und dran. Und wirklich jeder hatte die auf dem Küchentisch liegen. Und diese Geschichten machten Holmes und Watson schließlich weltberühmt.
Absolut. Das war das Netflix des 19. Jahrhunderts, frisch aus der Druckerpresse. Und das Beste war, das Heft kostete nur 6 Pence, was umgerechnet vielleicht 10, 15 Cent sind. Also fast nix. Sogar für Arbeiterfamilien. Und ganz London hat's gelesen. In den Geschichten ging's halt nicht nur um Mord und Verbrechen, sondern auch um Menschen. Und ihre Gefühlswelt.
Und dass Doyle damals Frauen wie Mary überhaupt eine Stimme gegeben hat, finde ich echt stark. Ich frag mich, ob sie jemals wieder jemandem vertrauen konnte.
Das werden wir leider nie erfahren. Aber das macht's auch so spannend. und Holmes hat's wirklich berührt.
Also, um das mal zusammenzufassen, auch die klügsten Köpfe vergessen am Ende nicht Mensch zu sein. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gern ein bisschen Liebe da. Liked, abonniert und erzählt's euren Lieblingsmenschen weiter. Und schaut auch in die Shownotes, da findet ihr alles zum Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Crime Tales – Verbrechen im Nebel.